Hier ist eine neue Folge von Neuland, dem Wissenspodcast vom Hasso-Plattner-Institut. Mein Name ist Leon Stäbe. Herzlich willkommen. Und wir sprechen in dieser Episode über Cybersicherheit. In einem Jahr, das geprägt ist von wichtigen Wahlen weltweit. Wir reden über Cyberattacken, KI, Desinformation und über das Risiko für die kritische Infrastruktur. Genau das steht auf der Agenda der diesjährigen Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit am 19. und 20. Juni hier bei uns am Hasso-Plattner-Institut. Gastgeber der Konferenz ist Professor Christian Dörr, der Leiter des Fachgebiets Cybersecurity Enterprise Security am HPI. Wie schaut er auf die aktuelle Cybersicherheitslage? Das will ich mit ihm jetzt besprechen. Hallo und herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo, ich freue mich.
Wie stellt sich die aktuelle Lage in der Cybersicherheit dar? Also wo stehen wir in diesem Jahr 2024?
Ja, wir stehen leider nicht so ganz gut da. Die neue BSI-Präsidentin Claudia Plattner hat es dieses Jahr, dieses Frühjahr auf den Punkt gebracht. Die Bedrohungslage ist so hoch wie nie. Und ich denke, das fasst es eigentlich schön zusammen, weil es hat sich viel in der Welt verändert. Es ist eine ganz neue geopolitische Lage. Die Bedrohungen sind gestiegen und wir sind leider nicht so vorbereitet, noch stets nicht, wie wir das eigentlich sein müssten.
Was sind denn die größten Herausforderungen gerade?
Na, die größten Herausforderungen sind meistens eigentlich nicht technischer Natur. Es gibt genug Techniken, es gibt genug Möglichkeiten, es gibt genug Software und Hardware, die ich einsetzen kann. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das heißt, es geht darum, das, was schon da ist, einfach in die Unternehmen, in die Bevölkerung, in die Gesellschaft reinzubringen. Und genau da haben wir eigentlich die größten Herausforderungen. Wir brauchen erstmal so eine Awareness, dass der Handlungsdruck, wir müssen hier wirklich ran, das ist ein großes Problem, dass der wirklich verstanden wird und nicht nur kurzfristig mal Mundpropaganda ist, sondern auch wirklich dann in eine Umsetzung, in eine Veränderung führt. Wir brauchen Awareness von den Mitarbeitern, aber insbesondere auch in den Führungsetagen. Wir brauchen auch in Unternehmen ein effektives Sicherheitsmanagement. So die Idee, was muss ich denn eigentlich tun und wo muss ich das tun? Nicht einfach irgendwelche Lösungen, die mir naheliegend scheinen, die einfach scheinen umzusetzen, sondern wirklich dort entsprechenden Hebel ansetzen, wo es wirklich drückt.
Das Bemerkenswerte ist ja wirklich, der Befund ist nicht neu. Wir wissen das, wir kennen das Problem. Warum kommen wir dann nicht ins Handeln?
Weil es mühsam ist und weil es unbequem ist. Das sieht man sehr schön in einer Statistik, die vor einigen Jahren von einer Berufsorganisation zusammengestellt worden ist. Man hat dort Unternehmen gefragt und gefragt, was sehen Sie als das größte Problem? Wir reden in der Cybersicherheit immer von People, Process, Technology. Also die Technologie, irgendwas kann kaputt sein, verwundbar sein. Die Menschen, die angegriffen werden als Hauptangriffsziel, das ist schon seit Jahren so. Und die Prozesse, ne? Das heißt, laufen die Systeme so, welche Mitarbeiterberechtigung gibt es und so weiter. Und ich habe nur Sicherheit, wenn alle drei dort sind. Man hat die Unternehmen gefragt, wo sehen Sie, ist Ihr größtes Problem? Und die haben gesagt, Hauptproblem Nummer eins, der Mensch. Hauptproblem Nummer zwei, die Prozesse. Und Hauptproblem Nummer drei ist die Technologie. Und dann hat man sie gefragt, wo investieren Sie am meisten? In die Technologie, dann in die Prozesse und dann in die Menschen. Die Investitionen in die Technologie waren 10-mal so hoch wie das, um die Mitarbeiter aware zu machen, mitzunehmen, zu begeistern, die Systeme einfach sinnvoll aufzusetzen. Und das zeigt unser Problem an. Woher kommt das? Ja, Mitarbeiter mitzunehmen, alle zu begeistern, Organisation zu verändern ist mühsam, ist viel einfacher, was zu kaufen, was ich anschließen kann. Und diesen leichten Weg, den sehen wir. Wir machen es uns zu einfach.
Wir machen es uns zu einfach und das hat Folgen. Folgen auch, wenn wir uns die Angriffsziele ansehen, zum Beispiel die kritische Infrastruktur. Da wird es ja dann wirklich zum Problem, oder?
Richtig, richtig. Kritische Infrastruktur, was heißt das eigentlich? Das ist ein technischer Begriff, aber man kann es mal so zusammenfassen. Kritische Infrastruktur sind Dienste, wenn sie ausfallen, betreffen sie sehr viele Menschen in ihrem grundsätzlichen Leben. Das heißt, wir reden hier über die Stromversorgung, über die Wasserversorgung, wir reden hier über Transportnetzwerke, wir reden über die Logistik, Telekommunikation, Gesundheitssysteme und so weiter und so fort. Und klar, wenn so ein Kraftwerk ausfällt, dann sind ganz viele Menschen auf einmal sehr schnell betroffen, unglücklich, können ihr Leben nicht mehr abhören und es fängt sehr, sehr viel an, im Nachgang dann an Folgeschäden aufzusammeln.
Und was ist besonders kritisch an der kritischen Infrastruktur? Also was sind so die größten Schwachstellen dabei?
Na, die größten Schwachstellen ist natürlich, dass die kritische Infrastruktur überall ist. Wenn wir uns zum Beispiel vor ein paar Jahren zurückerinnern, da waren die Angriffe auf die Bahn und da hat man gesagt, Mensch, dieses Glasfaserkabel, das ist durchtrennt worden und was ist denn da jetzt los? Auf einmal funktioniert die Bahn in Norddeutschland nicht. Und der Punkt ist, ja, natürlich kann man diese Kabel schützen, aber man muss auch mal klar sagen, wir haben 40.000 Kilometer Bahnstrecke, weit mehr als das. Das kann ich nicht überall schützen. Ne? Und wenn wir über so ein Energienetzwerk reden, die Energie kommt in jede Steckdose, in jedes Haus. Und all das, das Smart Grid, wir reden über die Dezentralisierung der Energie, über die Energiewende, all das bringt natürlich neue Herausforderungen, solche Systeme auch anzugreifen.
Und das wissen natürlich Kriminelle. Lässt sich da ein Muster erkennen? Also wer da auch so dahinter steckt, zum Beispiel kritische Infrastruktur anzugreifen?
Also das ist jetzt kein neues Phänomen. Das ist auch lange bekannt, dass es dort Probleme gibt. Und wir reden auch schon in der Fach-Community sehr, sehr lange über dieses Problem. Und auch natürlich die kritischen Infrastrukturbetreiber, denen ist das sehr, sehr bewusst, dass da ein Problem ist. Was hat eigentlich in den letzten Jahren verändert? Wir sehen, dass diese Systeme gezielt schon ausgenutzt worden sind. Wir sehen, dass es sehr starke Bemühungen gab. Und das ist jetzt auch nicht die letzten 3 Jahre. Wir reden erst über die letzten 10, 15 Jahre von Nationalstaaten, dass die Entwicklungen unternommen haben, offensive Cyberkapazitäten aufgebaut haben, um solche Systeme gezielt anzugreifen. Und sie sind auch schon angegriffen worden. Wir reden über die Ukraine. Die Ukraine ist seit 2014 in einem Cyberkrieg verwickelt gewesen. Und auch dort gab es verschiedene Angriffe, die kritische Infrastruktur, dass dort zum Beispiel der Strom abgestellt worden ist, dass es Angriffe auf die Telekommunikationsinfrastruktur gab und so weiter und so fort. Das ist alles schon etabliert, das wissen wir, dass das möglich ist. Wir müssen jetzt halt in der Breite, wir haben unglaublich viel, also nach der neuen NIS-2-Gesetzgebung werden wir wahrscheinlich weit über 20.000 kritische Infrastrukturbetreiber in Deutschland haben. All diese müssen geschützt werden, weil alles ist ja miteinander verbunden. Wenn es irgendwo in einem Bundesland zum größeren Ausfall kommt, ist das nicht unbedingt in allen Umständen lokal zu halten, sondern es hat dann auch Auswirkungen auf die Netze, die dort damit verbunden sind.
Und wir haben ja jetzt inzwischen fast täglich Schlagzeilen über Cyberattacken, über Cyberspionage auch. Auch mit dem Hintergrund Russland und China. Ist da Deutschland in einem besonderen Fokus?
Deutschland ist natürlich eine der führenden Industrienationen. Deswegen sind wir in einem Fokus. Klar, Deutschland ist Meinungsführer und auch eine gewisse Macht in Europa. Auch das ist klar, dass wir dann Aufmerksamkeit ziehen. Wir sind Technologie-Weltmarktführer in manchen Bereichen, wo wir sehr stolz drauf sind. Auch das ist klar, dass das natürlich Aufmerksamkeit macht. Das ganze Thema Industriespionage ist jetzt auch nicht neu. Vor 10 Jahren hatte das Bundesamt für Verfassungsschutz insbesondere die Mittelständler vorgewarnt, dass es eine systematische Ausbeutung des Wissens in Deutschland gibt. Wir haben ausländische Mächte, die ihren Militärorganisationen oder dem Geheimdiensten eine Einkaufsliste geben, welche Technologien in welchem Land für die eigene Industrie zu stehlen sind. Und das wird ganz systematisch durchgeführt. Das ist alles nicht neu. Aber wir müssen halt, wie gesagt, in das Doing kommen. Wir wissen das. Wir müssen uns jetzt halt einfach davor schützen.
Das klingt so, als ob wir in Deutschland nicht dagegen gewappnet sind, gegen solche Attacken, Angriffe.
Es ist schwierig. Das Problem ist, so ein Angriff kann ja an vielen Stellen passieren. Das heißt, wir haben unglaublich viele Unternehmen. Und jedes von diesen Unternehmen kann natürlich ein Angriffsziel werden. Ne? Und wenn wir jetzt zum Beispiel über den Mittelstand reden, wir haben sehr, sehr viele, die haben einen starken Mittelstand, die sogenannten Hidden Champions, kleinen teilweise Unternehmen von wenigen 100 Mitarbeitern, die aber Weltmarktführer in einer wichtigen Nische sind. Klar haben wir die nicht so richtig auf der Agenda, aber so ein Unternehmen, wenn das getroffen wird und dort entsprechend das Know-how rausgezogen wird und dann woanders für die Hälfte auf den Markt geworfen wird, auch das haben wir viele dokumentierte Beispiele, dass das vorgekommen ist. Das ist natürlich dann ein großer Verlust für so ein Unternehmen. Und da haben wir sehr, sehr viele Einfallstore. Natürlich, weil wir natürlich ein reiches Land sind. Wir sind ein vielschichtiges Land. Wir haben die verschiedensten Institutionen. Und im Endeffekt kann jeder Bürger, jedes Unternehmen Angriffsziel werden. Und ja, das schmerzt. Und das ist natürlich eine ganze Menge Problematiken, die dort bestehen.
Jetzt habe ich es vorhin gesagt, wir sind in einem bedeutenden Wahljahr. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung wählt in diesem Jahr. Und da gibt es ja auch die ganz große Sorge, wenn es um Desinformation geht. Informationssicherheit gehört auch zur Cyber Security. Wo stehen wir da? Welche Rolle spielt Desinformation aktuell?
Ja, also in der Tat, Cyber Security ist eigentlich streng genommen Informationssicherheit. Und was ist Informationssicherheit? Das ist der Schutz von den Systemen, aber das ist auch der Schutz von Daten, von den Informationen selbst. Das heißt, wenn ich mich um Informationssicherheit kümmere im Unternehmen, geht es auch um das wichtige Dokument, was ausgedruckt auf dem Schreibtisch von jemandem liegt, dass das auch entsprechend nicht abhanden kommen kann. Es ist nicht nur die Cyberkomponente, die hier wichtig ist. Superwahljahr 2024. Dass Wahlen probiert werden zu beeinflussen, dass es Meinungsmache gibt, dass es Angriff auf Kandidaten gibt. Also wir erinnern uns vor vielen Jahren die Angriffe auf Hillary Clinton. Ja, das ist ja schon alles etabliert. Wir reden von Cambridge Analytica, noch ganz dunkel, ja. Mhm. Firmen gibt, die gezielt Wähler beeinflussen wollen. Ne? Das ist schon sehr, sehr lange etabliert. Es gibt Firmen, die diese Dienste anbieten, auf offensive Art und Weise Kandidaten angreifen, Personen beeinflussen und so weiter und so fort. Jetzt reden wir über neue Möglichkeiten. Wir reden zum Beispiel über KI, über Deepfakes. Das sind natürlich ganz neue Herausforderungen, die hier kommen, dass ich Menschen mit teilweise personalisierten Narrativen ansprechen kann. Wir wissen, dass es Nationalstaaten gibt, die Trollfarmen betreiben, die in Foren Meinungsmache machen, die Kopien von etablierten Medien schalten mit veränderten Artikeln, um die Menschen bewusst in eine bestimmte Richtung, in ein Narrativ zu führen, sie von dem gesellschaftlichen Diskurs abzukoppeln, sodass sie natürlich empfänglicher sind von solchen Botschaften. Und ja, das ist schon lange etabliert. Mittlerweile sprechen wir ja sehr vorsichtig wie von einem Systemkonflikt. Und es geht natürlich auch darum, nicht nur Wahlen zu beeinflussen, sondern auch das Vertrauen in die Demokratie zu erschüttern. Das ist natürlich auch ein besonderes Ziel, was hier dort ist. Und früher wurde das sehr, sehr vorsichtig im Dunkeln gemacht. Mittlerweile wird das offen auf der Weltbühne darüber gesprochen, dass das das Ziel ist. Klar, wir haben ein Problem mit Desinformation. Wir haben ein Problem im bevorstehenden Superwahljahr. Und da müssen wir uns einfach drum kümmern.
Das heißt, es besteht durchaus ein Risiko auch für die Demokratie.
Natürlich, weil Demokratie lebt vom Diskurs. Lebt davon, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Und da sind wir halt auch anders. Und das ist auch unsere Stärke, dass wir all diese Meinungen natürlich auch tauschen wollen. Und jeder darf etwas sagen, jeder soll etwas sagen. Und wenn ich natürlich Angreifer habe, die von außen dieses Gespräch leiten wollen, dann kommen vielleicht nicht alle Meinungen zum Tragen. Und es beeinflusst natürlich auch die Konsensbildung.
Ich frage mich ja, wie man Desinformation dann überhaupt begegnen kann. Was kann man da dagegen überhaupt tun?
Das ist sehr, sehr schwierig und da wollen wir auch in der Sicherheitskonferenz natürlich drüber reden. Es wurde in der Vergangenheit in Europa schon vieles gemacht. Wir haben schon Initiativen gemacht auf europäischer Ebene, die sich anschauen sollten, sind da irgendwo Desinformationskampagnen, um die herauszustellen. Aber wir wollen natürlich auch nicht irgendwie so eine Behörde haben, die sagt, das ist legitim und das ist nicht legitim und das muss gesperrt werden. Das gehört auch zur Demokratie dazu, dass andere Meinungen dort vertreten sind. Ich denke, schlussendlich kommt es wieder auf den Einzelnen an, auf eine Sensibilisierung der Bevölkerung. Ich habe ja eben eingangs erwähnt, wir probieren Probleme in der Cybersicherheit oftmals technisch zu lösen, die gar keine technischen Probleme sind. Das Hauptanfallstor Mensch, 85% der Angriffe Unternehmen fangen mit dem Faktor Mensch an und ich probiere es technisch zu begegnen, aber ich müsste die Menschen sensibilisieren. Genau dasselbe mit Desinformation. Ich glaube, dass Menschen bewusst zu machen, nicht alles, was im Internet steht, ist bare Münze. Mal kritisch mit Informationen umgehen, mal schauen, hey, wo kommt denn das? Passt das zusammen? Wer ist denn der Überbringer dieser Nachricht? Das kann eine sehr, sehr wichtige, wahrscheinlich die essentielle Komponente sein, um das zu überbrücken, um das zu verbessern, um uns auch immun als Gesellschaft dagegen zu machen. Was man noch alles machen kann, werden wir in der Sicherheitskonferenz diskutieren. Ich freue mich sehr, dass wir eine Journalistin haben vom Taiwan Fact-Checking Center. Taiwan hat ja gerade gewählt. Wir kennen den Konflikt Taiwan und China. Und China hat sehr massiv die Werbetrommel und auf subtile und nicht so subtile Art in Taiwan gerührt, um den Pro-China-Kandidaten durchzubekommen. Er ist schlussendlich nicht gewählt worden. Aber man hat dort sehr, sehr viel gelernt über Desinformation, hat sehr, sehr viel verstanden, wie man die Bevölkerung ja, sensibilisieren muss, auch empowern muss, um da die richtigen Dinge zu tun. Und da werden wir auf der Sicherheitskonferenz drüber diskutieren, vieles von diesen Erfahrungen lernen und auch mal gucken, was können wir denn übertragen nach Europa.
Mein Bauchgefühl sagt mir, es wird auch immer mehr, auch eben durch die künstliche Intelligenz, also Deepfakes, Desinformation. Welche Gefahr steckt in KI für die Cybersicherheit?
Also KI ist zweischneidig zu betrachten. KI ist erstmal eine sehr große und wichtige Komponente für die Cybersicherheit. Das Netz nutzen wir schon seit Jahrzehnten, das haben wir nie KI wirklich genannt, aber de facto, wenn ich Datenverkehr durchsuchen möchte, wenn ich Anomalien finden möchte, dann muss da ein Computer helfen, die Datenmengen sind an was gar nicht anders zu handhaben. So, das heißt, die computergestützte Auswertung ist seit Jahrzehnten etablierte Praxis in der Cybersicherheit. Jetzt reden wir gerade über die Sicherheit von KI und die Sicherheit gegen KI. Und beides sind sehr interessante Punkte. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt sprechen über die Sicherheit von der KI, das heißt, so eine KI lernt irgendwelche Daten. Und es gibt schöne Beispiele, wo man zeigt, wenn da irgendwelche Trainingsdaten reinkommen, die ja bösartig manipuliert worden sind, dann trifft die KI auch immer erratische Entscheidungen. Wir kennen dieses Beispiel von einem Verkehrsschild und dann malt man irgendwas drauf und das selbstfahrende Auto denkt, Mensch, das ist kein Stoppschild, das ist irgendwie weiter so und es kommt zum Unfall. Und das nicht nur dort, sondern auch in allen Kontexten, wo KI auch selbstständig entscheiden soll. So unser Wunsch in der Zukunft. So, da müssen wir drüber sprechen. Wir müssen gucken, wie wir können solche Modelle absichern. Wie können wir überhaupt so eine Reasoning absichern, dass diese Systeme dann auch auditierbar sind, dass nachvollziehbar ist, dass wir auch zurückverfolgen können, warum ist es. Und natürlich auch verbessern, dass nicht einfach heißt, die KI hat das entschieden, so ist es, sondern dass wir natürlich auch verstehen und das System verbessern können. Also das ist die zweite Komponente und natürlich die dritte ist, was ist denn eigentlich, wenn die Angreifer KI einsetzen, ganz systematisch, um uns mit der Geschwindigkeit der KI in Zukunft besser und effizienter angreifen zu können? Und das sehen wir auch schon. Das passiert schon an manchen Handlungsfeldern, nicht in allen. Und da müssen wir natürlich auch entsprechend als Gesellschaft hier, als Land, als Unternehmen eine Antwort drauf finden. Wie können wir uns gegen KI-gestützte, automatisierte, sehr schnell ablaufende Angriffe zur Wehr setzen?
Was ich so besonders bedrückend dabei finde, ist das Beispiel mit diesem Enkeltrick. Ja, also inzwischen kann man ja mit einer kleinen Sprachprobe komplett nachfaken. Man hat ja jetzt zum Beispiel unsere beiden Stimmen hier auf diesem Podcast und man könnte mit unseren Stimmen jemanden anrufen.
Absolut.
Studenten anrufen oder ich einen Professor oder wie auch immer. Und es ist fast täuschend ähnlich.
Ja, an dem Punkt sind wir mittlerweile. Die Technologie hat eine unglaubliche Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt. Und in der Tat, also jetzt nicht zur Nachahmung empfohlen, aber das, was wir jetzt hier gesagt hätten, wäre ausreichend, um unsere Stimmen zu reproduzieren mit der Sprachmelodie, mit Pausen, mit der Art und Weise, wie wir uns ausdrücken und so weiter. Und da reichen in der Tat, ja, im Rahmen von einigen Dutzend Sekunden, wenige Minuten, um dort ein täuschend echtes Duplikat anzufertigen. Ja, jetzt kann man das verteufeln, aber so ist nun mal die technische Entwicklung und auch da geht es wiederum Sensibilisierung. Ja, wenn eine täuschend echte Kopie des Enkels anruft und sagst, du Oma, ich möchte gerne 50.000 Euro dorthin überwiesen haben, dann sollten die Alarmglocken anschalten. Moment mal, mein Enkel ist doch in Neuruppin. Warum ruft er mich an und behauptet, ich möchte so viel Geld nach ein fernes Land schicken? Das macht ja keinen Sinn. Würde er das denn fragen? Man kann ja dann auch in so einem Gespräch so eine KI verwickeln. Du Neffe, Onkel, Enkel, wie war das denn im letzten Familienbesuch? Worüber haben wir uns denn unterhalten? Wie soll die KI denn darauf antworten? Kann sie nicht. Ne? So, das heißt, es geht darum, den Menschen zu sensibilisieren. Das können wir mit Technik nicht lösen. Es gibt verschiedene technische Ansätze, um so etwas möglich zu machen. Zum Beispiel, dass man über Fingerabdrücke in offizieller Video- und Audiodateien nachdenkt. Also wenn zum Beispiel ein Interview des US-Präsidenten gegeben wird, dass man nachvollziehen kann, ist das offiziell herausgegeben worden oder hat sich da irgendjemand nachher zu schaffen gemacht, dass man es zumindest beweisen kann. Aber im Endeffekt, man kann das nicht stoppen. Irgendjemand hat die Technologie, irgendjemand kann das möglich machen. Und in der Tat, wir finden es, es zieht langsam Einzug. Es gibt also schon den ersten Vorfälle von CEO-Fraud. Also früher haben die angeblichen Geschäftsführer eine E-Mail geschickt an die Buchhaltung und gesagt, oh, hier ist eine Rechnung vergessen worden und bitte mal schnell den Betrag so und so dorthin überweisen. Heute rufen die an oder machen eine Videokonferenz.
Und was tun, wenn ich nicht mehr unterscheiden kann, was ist echt und was ist nicht echt?
Sensibilisierung der Menschen, gesunder Menschenverstand, das ist unser Handwerkszeug, was eigentlich hervorragend funktioniert. Wenn die Dinge zu gut, um wahr zu sein, wirken, sind sie das wahrscheinlich auch. Wenn etwas ungewöhnlich ist, sollte ich lieber mal nachfragen. Wir haben eingangs gesprochen über diese Triade, People, Process, Technology. Das ist genau ein Prozess. Das heißt, wenn ich keinen geregelten Ablauf habe, wie so etwas laufen sollte, wenn ich einfach durch so einen Anruf irgendwie Geld nach draußen tragen kann, dann ist das ein Prozessversagen in so einer Organisation. Dagegen kann ich mich super schützen, dass ich einfach sage, Moment, ich habe ja gar keinen Lieferschein zu dieser Rechnung. Was ist denn hier los? Und schon beißt die KI auf Granit, weil das einfach nicht mehr funktioniert.
Wie weit sind wir eigentlich mit KI selbst gegen Cyberkriminalität vorzugehen? Also wie weit ist auch das Tool KI, um Cyberattacken zum Beispiel zu vermeiden, um Cyberkriminelle zu finden?
Ja, also da sind wir schon sehr, sehr weit und auch schon seit Jahrzehnten. Also die computergestützte Datenauswertung haben wir schon lange. Ja, die machen wir eigentlich fast so lange, wie das moderne Internet existiert. Wenn wir über Anomalieerkennungen sprechen, also irgendwas Ungewöhnliches in Datensets zu finden, das haben wir in der Buchhaltung schon sehr, sehr lange gemacht. Da haben wir es nicht KI genannt, aber im Endeffekt ist es das. Man sucht etwas, was heraussticht aus den normalen Daten. Diese Algorithmen sind überall schon im Einsatz. Ne? Das heißt, diese Mustererkennung, durch den Computer, ob etwas Ungewöhnliches ist, ist völlig etabliert. Also technisch ist sehr, sehr viel möglich. Was man sich unter das Thema KI und Cyberkriminalität vorstellt, ist oftmals so dieses Predictive Policing, diese vorausschauende Polizeiarbeit, ne? Und da gab es ja diesen prominenten Film Anfang der 2000er, Minority Report, wo dann irgendwie, oh, da ist jetzt irgendwas und da wird jetzt bald ein Verbrechen begangen werden. Solche Art, also nicht das, sondern solche Art des Predictive Policing ist schon in vielen Ländern, wird das schon eingesetzt. In China, die sitzen das ganz auf großem Skalen. In den USA ist das eingesetzt worden. Die Techniken sind dafür da, die Datensätze sind prinzipiell dafür da. Diese Art des Vorausschauens, also wir nutzen das in Europa insbesondere natürlich, um zu sagen, okay, hier ist irgendwie ein Hotspot für Kriminalität, da müssen wir vielleicht mehr Polizei einsetzen. Aber diese Vorhersage von Tätern, von Kriminellen, das ist natürlich schwierig, weil natürlich auch die Kriminellen das wissen. Ne? Das heißt, wir haben im Internet schon sehr, sehr lange, wenn wir mit sophistizierten Angreifern zu tun haben, die kennen natürlich auch, wonach wir suchen und die probieren dann natürlich bewusst, das jemand anders in die Schuhe zu schieben. Also dieser Fingerabdruck, diese DNA im Internet, die lässt sich total einfach natürlich fälschen. Und deswegen muss man immer vorsichtig sein, was kann man da wirklich herauslesen. Ne? Und es geht in der Tat immer um die Prävention, die man damit machen möchte. Kann ich irgendwie die KI nutzen, um mich besser zu schützen? Darum sollte es eigentlich gehen.
Und sind diese Ansätze vielversprechend? Also werden wir immer mehr KI auch da einsetzen zur Abwehr?
Wir werden Algorithmen natürlich einsetzen zur Abwehr. Das ist sonst gar nicht handhabbar mit den Datenmengen, die auflaufen. Ne? Das heißt, der Datenverkehr, Kommunikationsverbindungen, all das ist ein Standardelement, um es auszuwerten im Unternehmen. Und da muss man natürlich dann auch, und das ist eine sehr, sehr wichtige Komponente, muss man natürlich auch die Abwägung treffen zwischen der informationellen Selbstbestimmung und was kann denn eigentlich Technik? Ne? Und das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiges Element, ein Diskurs, den wir in der Gesellschaft hier führen müssen. Was wollen wir eigentlich damit erreichen? Auch wenn es technisch möglich ist, ist da irgendwo eine Grenze gezogen, oder sagen, also das ist jetzt zu viel Vorhersage, das wollen wir unserem Menschenbild nicht so vereinbar haben.
Das wird ganz sicher eine spannende gesellschaftliche Debatte.
Auf jeden Fall.
Es gibt ja den technologischen Fortschritt, der sich jetzt immer schneller vollzieht. Wird das dann immer ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel bleiben, also zwischen Cyberkriminellen und den Menschen, die das eigentlich gerne vermeiden würden?
Die pessimistische Antwort ist ja, leider wird das so bleiben, aber da gibt es auch einen positiven Spin drauf. Also aktuell fühlt es sich wie ein Katz-und-Maus-Spiel an. Das ist leider so, aber da würde ich auch mal sagen, das liegt an unserem Ansatz, wie wir aktuell Cybersicherheit machen. Wir investieren viel zu wenig, wir haben viel, viel zu wenig Awareness. Oftmals treffen Unternehmen nicht die elementarsten Sicherheitsvorkehrungen. So, wenn ich jetzt natürlich auf das Spielfeld komme mit einem völlig unvorbereiteten Team und ich dann gegen einen Gegner antrete, der das schon Jahre macht, der total gut ist, vorbereitet ist, das sind Professionelle, die in internationalen Arbeitsketten mit 24 Stunden Support wirklich Profis sind für dieses Thema. Wenn ich gegen die antrete auf dem Spielfeld, ja, dann fühlt sich das an, als ob ich die ganze Zeit 90 Minuten hinter einem Ball herlaufe, ne? Das ist unser Problem, dass wir gerade noch nicht vorbereitet sind. Das heißt, Cyberkriminelle gerade sind hervorragend ausgerüstet, ausgestattet und man läuft hinterher. Es fühlt sich an wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Aber der Punkt ist, wir müssen aus der Defensive rauskommen. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir müssen eine adäquate Sicherheitsstrategie, Sicherheitsimplementation in der Gesellschaft, in Unternehmen, als Privatpersonen aufbauen, sodass mir diese elementaren Angriffe, gegen die ich gerade noch zu kämpfen habe und wo ich noch verliere, dass das nicht mehr passiert. Wir reden Identity-Leak-Checker, jedes Jahr geben wir die beliebtesten Passwörter der Deutschen raus. Wenn das beliebteste Passwort 123456678 ist oder wir teilweise ein halbes, dreiviertel Jahr brauchen, um essentielle Sicherheitslücken Unternehmen zu patchen, dann ist es natürlich ein riesiges Problem und wir verlieren diesen Kampf an dieser Stelle. Das heißt, ich muss eigentlich das Feld nach vorne tragen. Ich muss anders darauf reagieren. Passiv immer, oh, das ist eine neue Verwundbarkeit, jetzt muss ich was machen. Dann bleibe ich reaktiv. Ich muss proaktiv werden. Ich muss darüber hinausdenken, wie kann ich denn nicht nur auf Angriffe reagieren, wie kann ich denn adaptiv auf die Gefahren mich vorbereiten? Wie kann ich im Prinzip denken, wo der Angreifer in 2 Jahren ist? Und durch eine Architektur, durch zum Beispiel adaptive Systeme, durch eine ganz andere Herangehensweise an die Cybersicherheit, eigentlich mich so weit nach vorne wagen, dass ich der dominierende Player in diesem Spiel bin. Dann laufe ich nicht mehr hinterher. Und dann habe ich nämlich das Folgende, entweder die Kriminellen werden besser, oder sie hören auf, bei mir anzugreifen, weil es einfach nicht mehr sich lohnt. Da müssen wir einfach verstehen, wenn ich nur in meiner eigenen Hälfte stehe, dann kann ich kein Fußballspiel gewinnen. Das heißt, ich muss nach vorne kommen, ich muss Cybersicherheit ganz anders denken. Dann ist es kein Katz-und-Maus-Spiel mehr, dann werden wir das auch gewinnen.
Und das machen wir ja. auf der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit. Es gibt viele Themen, wir haben jetzt einige angerissen. Welche Themen werden wie behandelt auf der Konferenz?
Wir haben verschiedene Themenkomplexe, die wir behandeln werden. Wir werden also Keynotes von bekannten Sprechern haben, die uns in das Thema einführen, die uns einen aktuellen Blick dann geben, was gerade in diesem Themenfeld spielt. Und dann werden wir mit verschiedenen Fachexperten in Panel-Diskussionen den Sachen mal wirklich auf die Tiefe gehen. Wir werden also in den Diskurs gehen mit Vertretern von Behörden, mit Industrievertretern, mit Vertretern der Zivilgesellschaft, um zu gucken, wie können wir denn gemeinsam dieses Problem, weil es geht eigentlich um Gemeinsamkeit. Wir müssen irgendwie gemeinsam dieses Cybersicherheitsproblem lösen. Was kann man aus diesen verschiedenen Blickpunkten wickeln, bereitstellen, anders angehen, machen, um dieses Problem der Sache herzugehen? Wir haben verschiedene Themenkomplexe. Im ersten großen Themenkomplex gehen wir über das Thema Strategie. Das heißt, wir stellen die Frage, wo sind wir gerade? Wo sind die anderen? Und wie kommen wir dahin? Dorthin, wo wir nämlich sein wollen. Das heißt, wir hören uns erstmal die Cybersicherheitslagestrategie Deutschland 25 an. Wo wollen wir denn eigentlich hinkommen? Wir hören dann in der zweiten Session das Thema Cyberlagebild. Das heißt, was machen die Angreifer da draußen? Was können sie schon? Wo geht die Entwicklung hin? Und dann als drittes schließen wir den Kreis, um zu fragen, wie kriegen wir denn unsere Organisationen, unsere Gesellschaft dorthin, wo wir sein müssen? Das ist so die Strategiekomponente der Cybersicherheit. Dann reden wir über konkrete Gefahren und was wir daraus lernen können. Zum Beispiel das Thema Cyberwarfare. Ja, der Krieg der Zukunft wird hybrid sein. Wir merken jetzt schon in Deutschland die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Wir merken die Auswirkungen des China-Taiwan-Konfliktes. Wir merken die Auswirkungen aus Israel hier. Weil natürlich die globale Welt, sie ist interconnected, sie ist überall vernetzt, die Lieferketten. Man kann nicht sagen, hier hört die Cyberinfrastruktur des einen Landes auf und hier beginnt die des anderen. Das heißt, wir sehen seit Jahren Angriffe auf die deutsche Infrastruktur. Das heißt, wie bereiten wir uns auf den zukünftigen Krieg, den Cyberwar vor? Wie reden wir über das Thema Desinformation? Im Superwahljahr haben wir darüber gesprochen. Was können wir dort machen als Gesellschaft, als Menschen? Und zum Schluss gehen wir natürlich über aktuelle technische Themen auch in die Tiefe. Das heißt, die Rolle der KI in der Cybersicherheit oder Cybersicherheit durch KI, das wollen wir auch mal in der Tiefe beleuchten.
Viele Themen und ich nehme an, es kommen auch viele Speaker, Speakerinnen. Wer hat zugesagt? Wer wird sprechen?
Ja, wir haben ein hervorragendes, tolles Programm. Ich freue mich schon, also ungemein. Wir haben sehr viel Politikpräsenz. Wir haben Präsidenten und Vizepräsidenten aller wichtigen Behörden. Wir haben zum Beispiel den Staatssekretär und den Bundes-CIO Dr. Markus Richter. Wir haben die neue Präsidentin des BSI, Claudia Plattner. Wir haben den Präsident der CITES, Wilfried Kahl, den Vizepräsidenten des Verfassungsschutzes, Sinan Seelen. Wir haben den stellvertretenden Kommando Zier und CISO der Bundeswehr, Generalmajor Setzer. Wir haben den Präsidenten des BKAs, Helger Münch, Präsident des BNDs, Bruno Kahl und so weiter und so fort. Also sehr viel Politikpräsenz, die Fachleute, die dort gerade den aktuellen Impuls geben können. Wir haben sehr viele Menschen aus der Industrie, die dort an federführender Stelle sind, sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive. Wir haben Menschen aus der Zivilgesellschaft. Wir haben Hacker vor Ort, die unterschiedlichen Perspektiven hier beleuchten wollen.
Was soll diese Konferenz erreichen? Was ist das gewünschte Ziel?
Das gewünschte Ziel ist, dass wir Menschen zusammenbringen, die wichtigen Fragen stellen und den Diskurs initialisieren. Das heißt, Cybersicherheit geht nur dadurch, indem wir zusammenarbeiten. Das ist völlig klar. Wenn wir uns angucken, was ist denn eigentlich Cyber, die Infrastruktur, wem gehört die denn eigentlich? Dem Staat, der Privatwirtschaft, wer ist der Betroffene, der Bürger? Wir müssen zusammenarbeiten. Es sind die unterschiedlichsten Behörden, Organisationen hier betroffen, wenn es um Cybersicherheit geht. Wir müssen zusammenarbeiten, anders kriegen wir das nicht hin. Das heißt, wir wollen Menschen zusammenbringen, idealerweise, dass sie alle die Telefonnummern haben von den relevanten Leuten, um anzurufen, wenn es dann wirklich mal losgeht, dass es brennt. Wir wollen die richtigen Fragen stellen, weil nur mit den richtigen Fragen können wir auch sinnvolle Antworten auf die wichtigen Fragen stellen. Es gibt zu viele Fragen, um sie alle zu beantworten, aber wir müssen irgendwo anfangen. Und dann wollen wir natürlich auch Antworten finden auf diese drängenden Fragen oder zumindest wichtige Denkimpulse, wie wir das Problem jetzt direkt lösen können. Das heißt, in der Konferenz geht es nicht nur darum zu diskutieren, was wäre denn möglich. Wir wollen auch ganz konkrete Dinge mitnehmen. Wir haben Panels über, wie kann ich meine Organisation selber besser aufstellen, dass ich morgen anfange, die richtigen Impulse zu implementieren bei mir.
Das sagt Professor Christian Dörr, der Leiter des Fachgebiets Cybersecurity, Enterprise Security und Vorsitzender der Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit. Ganz herzlichen Dank für den Austausch und viel Erfolg für die Konferenz.
Vielen Dank.
Und wer Interesse hat, bei dieser Konferenz am 19. und 20. Juni hier am Hasso-Plattner-Institut dabei zu sein, kann sich jetzt anmelden. Den Link Zur Veranstaltungsseite gibt es hier in den Shownotes für alle, die sich mit Cybersicherheit beschäftigen und sich dafür interessieren, der Tipp: jetzt noch registrieren. Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stäbe. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, freue mich auf das nächste Mal und bis ganz bald.